Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Man könnte meinen, das kurze, tragische Leben der englischen Prinzessin Lady Di ist inzwischen oft genug verfilmt worden. Aber in dieser Woche kommt mit Spencer eine neue Inszenierung in die Kinos und Maria Wiesner erklärt in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung die Beweggründe des Regisseurs Pablo Larraín dafür. Ich wollte wissen, warum jemand wie meine Mutter diese Frau verehrte, die als Prinzessin auf einem anderen Kontinent lebte, sagt der Chilene. Nach der Filmpremiere im vergangenen September beim Festival in Venedig hatte er erklärt, Spencer auch für seine Mutter gedreht zu haben, da sie bislang keinen seiner Filme mochte. Leider verrät Wiesner nicht, ob die Mama denn dieses Mal zufrieden war, aber dafür ist die Kritikerin mit der Leinwand Diana sehr zufrieden, die dieses Mal von der Amerikanerin Kristen Stewart verkörpert wird und der bestätigt sie ein perfektes Upper-Class-Englisch. Fritz Göttler ist in der Süddeutschen Zeitung schon kritischer. Stewarts Darstellung der Diana ist abgesichert durch bemühten britischen Akzent und punktiert mit Versatzstücken, ikonischen Posen, die man aus der Presse kennt. Im Berliner Tagesspiegel zeigt sich Andreas Busche hingegen von Spencer begeistert. Nicht zuletzt dank einer furchtlosen Kristen Stewart, die sich ohne falschen Respekt die öffentliche Persona aneignet und die private frei, manchmal auch frei assoziativ interpretiert. Den gepressten Sprachduktus Dianas imitiert sie noch eine Nuance in Richtung nörgeligen Valley Girl Slang. Ein Hofpoet wird in keiner der Kritiken erwähnt, obwohl dies in einem royalen System eigentlich nichts Besonderes wäre. Dafür kommen wir in unserer mitunter als sehr nüchtern wahrgenommenen deutschen Demokratie offenbar dem Amt eines Parlamentspoeten einen Schritt näher. Vor einer Woche hatte ein Autorentrio um Simone Buchholz die Ernennung so eines Staatsdichters gefordert. Am Dienstag nun wurden sie bereits von Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt empfangen, wie im Tagesspiegel zu lesen ist. Ich unterstütze es, einen neuen diskursiven Raum zwischen Parlament und lebendiger Sprache zu öffnen. Poesie kann dazu einen wichtigen Beitrag leisten, sagte Göring-Eckardt. In der Taz gibt es für so viel Begeisterung gleich mal Kontra. Heißt übersetzt vermutlich wohlige Auftragskunst im Dienst der Herrschenden und Politikkitsch, ätzt Jörg wie Malasena und befürchtet, zum Zuge dürften eher die institutionennahe Kulturszene kommen, die ohnehin am besten weiß, wie man die eigene Arbeit so gestaltet, dass man möglichst viele Bücher verkauft und Subventionen abgreift. Subversion ist vom Parlamentspoeten nicht zu befürchten. Da liegt der Taz-Autor auf einer Linie mit seinem Kollegen Marc Reichwein von der Tageszeitung Die Welt. Hatte sich die Literatur aus dem jahrhundertelangen Dienst hoheitlich repräsentativer Aufgaben, Hofsänger, Hofnarr, nicht mühsam befreit? Und nun soll sie auf diesem Posten reinstalliert werden, wenn auch formal im Bereich der Legislative, nicht mehr der Exekutive angesiedelt, fragt Reichwein. In der SZ wird noch auf den Wandel einer Institution hingewiesen. Der Wiener Männergesangverein ist eine der ältesten, sicherlich bedeutendsten Chorvereinigungen, nicht nur von Wien. Aber nach fast 170 Jahren fehlt im Tenor der Nachwuchs, schreibt Helmut Mauro, und dass stattdessen nun Frauen angeworben werden. Chorleiter Wilfried Mandl erklärt im Interview schon mal deren Bezeichnung. Da gibt es noch kein Wort dafür, wir sagen Tenörinnen. Warum es mit den Männern im hochbetagten Bereich nicht weiterging, erklärt der Wiener sehr bildlich. Man muss auch sehen, ob sie Gebiss tragen, da kann es auf der Bühne schon auch kleinere Unfälle geben, wenn das nicht richtig befestigt ist. Also das ist alles eine unsichere Sache, so Mandl. Der Wiener Männergesangverein also zukünftig mit Tenörinnen, vielleicht dann ja wieder ein Chor mit Biss?